Inforadio aufgegabelt. Essen und Trinken mit Rainer Veit.
Heute kommen wir Ihnen Spanisch vor und ich begrüße Sie zu Tempranillo und Tapas, einem Gespräch mit dem Berliner Sternekoch Michael Hoffmann, der im nächsten Monat auf der Expo in Shanghai kochen wird, und zwar Spanisch. Und es gibt eine weitere Folge unserer kleinen Serie »Erklär mir das Gericht«. In loser Folge stellen wir in Aufgegabelt Traubensorten vor und natürlich auch die Weine, die daraus gemacht werden können. Nach Chardonnay, Riesling und Sangiovese ist heute die bedeutendste rote Traubensorte Spaniens dran, Tempranillo. Weil der Berliner Gastronom und Sommelier Peter Frühsammer für die Zusammenstellung seiner spanischen Weinkarte in Frühsammers Restaurant bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, sprach ich mit ihm über Tempranillo und wollte wissen, was an dieser Traubensorte denn so toll ist.
Ja, Tempranillo gehört immerhin zu der wichtigsten Rotweintraube in Spanien und somit Tempranillo meine Lieblingsrotweintraube in Spanien.
Tempranillo, das ist ja so ein bisschen das Frühchen unter den Trauben.
Die frühe Kleine heißt das eigentlich richtig übersetzt. Und deshalb wächst das auch überall in Spanien, weil man es relativ früh ernten kann. Das Problem am Tempranillo ist, dass er relativ hoch Botrytis anfällig ist. Botrytis ist ein Spornpilz, den man bei Weißwein auch ganz gerne hat, um zum Beispiel Beeren auslesen oder auslesen zu machen. Da vertrocknet die Traube dann eigentlich am Stock, aber im Rotwein ist es völlig unerwünscht. Aber Tempranillo ist hoch Botrytis anfällig und deshalb ist man froh, dass der auch so früh reif ist, bevor eben die Nächte kommen mit den Nebeln, Feuchtigkeit, tagsüber warm. Das kann man sich ja vorstellen, dass da so ein Pilz Juhu schreit und deshalb muss Tempranillo früh geerntet werden.
Sie sagten, Herr Frühsammer, es ist die wichtigste spanische Traube. Es gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen in Portugal. Aber was ist denn so besonders daran, dass Tempranillo und Spanien so eng verbunden sind? Der wächst sonst nicht so sonderlich oft, dieser Wein.
Doch, es gibt auch welche in Frankreich, es gibt auch welche in Argentinien. Es gibt auch Versuchsanbau in Deutschland. In der Pfalz kenne ich einen Winzer, der seit Jahren mit Tempranillo experimentiert. Und das Problem am Tempranillo, dass man den nicht erkennt weltweit, ist, dass er sich den Namen ständig wechselt. Er hat ja auch in Spanien 4, 5 verschiedene Namen. Also Tempranillo heißt dann wirklich auch anders. Also das ist ganz regional unterschiedlich. Im Ribera del Duero zum Beispiel heißt der Tinta de Pais oder Tinto Fino. Und das ist ja eigentlich die wichtigste Region für den Tempranillo schon. Da heißt er nicht so. In dem Ursprungsgebiet, wo man die geschichtlichen Linien zurückziehen kann, im Rioja, da heißt er tatsächlich Tempranillo. Aber auch in der La Mancha heißt er nicht Tempranillo. Und deshalb ist es ein bisschen schwer zu verstehen, wo der überall ist. In Argentinien erkennt man ihn am einfachsten, da ist er Tempranilla.
Das heißt, den Tempranillo-Wein gibt es dann irgendwie gar nicht, wenn Rioja, wenn dieses, wenn jenes, alles Mögliche er ist.
Ja, die Klode, die Grundklode ist eben von diesem Tempranillo ausgehend, aber er ist schon sehr manipulierbar und sehr veränderbar. Was man in Spanien sich ja auch vorstellen kann durch die wirklich sehr, sehr unterschiedlichen geografischen Bedingungen. Also in der La Mancha zum Beispiel muss er so klein gehalten werden, dass die wenigen Blätter, die er dann hat, den Schatten für die 1, 2 Trauben erzeugen, weil die Sonne so extrem heiß ist. In Deutschland, ich habe mit dem Winzer gesprochen, mit Matthias Gaul, der wächst wie verrückt. Also ich habe immer gedacht, Tempranillo wächst gar nicht so, weil ich die spanischen kleinen Reben da kenne. Sagt er, der wächst wie verrückt, da musst du schneiden wie blöde. Der ist also sehr, sehr wuchsstark. Und wenn man ihn nicht begrenzt, ist es ein ganz, ganz lapidarer, dünner Wein.
Wo wir gerade beim lapidaren, dünnen Wein sind, was macht denn dann den Charme aus, dass man sogar in der Pfalz versucht, Tempranillo Trauben zu ziehen und daraus einen Wein zu machen? Was macht ihn denn so toll und so begehrenswert oder so fantastisch?
Also er ist ein Kellerwein, so wie ich das sehe. Wenn man nichts mit ihm macht, gibt es ja ganz billige Tempranillos aus der La Mancha, die kosten 3, 4, 5 Euro die Flasche. Aber es gibt eben auch Flaschen wie Pintus aus dem Ribera del Duero, der kostet dann deutlich über 1.000 Euro. Und da kann man natürlich sehr viel mit Boden, mit Erziehung im Rebgarten, aber eben auch im Keller machen. Tempranillo wird immer am besten mit einer langen, holzgeprägten Lagerung im Keller. Also Holz, Barrique und Tempranillo geht eine wunderbare Ehe ein. Und das macht den Reiz dieses Weines aus, dass er dann wirklich enorme Aromen kriegt, endlos haltbar ist. Also ich habe selber Tempranillos im Keller aus den 60er Jahren, die heute noch wunderbar trinkbar sind. Schon mit Tanningerüst, aber eben keine aggressiven Tannine, sondern sehr weiche, eher trockene Tannine. Und dann eben diese Rauchigkeit, dieser Teer, diese Kirsche, diese Pflaume, das ist ein wunderbarer Wein.
Sagt der Berliner Gastronom und Sommelier Peter Frühsamer, der einen Faible für spanische Weine hat, vor allem für Tempranillo. Der Berliner Sternekoch Michael Hoffmann ist ohne Zweifel einer der innovativsten und kühnsten und kreativsten Küchenchefs in Europa. Seine Menükreationen sind mutig und fordern zur Auseinandersetzung heraus. Normalerweise kocht Hoffmann in seinem Berliner Restaurant Margot in der Wilhelmstraße in der Nähe des Pariser Platzes. Im nächsten Monat aber fliegt Hoffmann nach Shanghai, um im Rahmen der Expo-Weltausstellung zu kochen, und zwar mit spanischen Produkten. Ich habe Michael Hoffmann gefragt, wie die Spanier auf ihn kamen.
Sie sind auf mich aufmerksam geworden, weil ich der erste deutsche Koch war, der 2006 bei dem weltersten Gemüsekongress einen Vortrag gehalten hat über Gemüse und Kräuter. Und das fanden die gut. Und so sind die auf mich gekommen, haben mich gefragt, ob ich das machen würde. Und nun werden wir eine Woche in Shanghai kochen, während der Expo. Und so werden auch einige Asiaten dann auf mich aufmerksam werden und hierher kommen, ganz bestimmt.
Aber Sie kochen dann, Michael Hoffmann, nicht asiatisch. Sie kochen wahrscheinlich mediterran mit Zutaten aus Spanien. Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, genau. Also der eigentliche Gastkoch dort ist Dani Garcia. Das ist ein Zwei-Sterne-Koch aus Andalusien. Wir kochen mit andalusischen Produkten, also mit den Produkten, die nach Asien exportieren. Nun habe ich ein Paket bekommen aus Andalusien, was das so alles gibt. Da war natürlich sehr viel in Konserven drin. Ölsardinen, Schinken, Käse, geräucherte Paprika, bestimmte Gewürze, Öle, Sherryessig und so weiter. Und diese Produkte habe ich zur Verfügung, um die in irgendeiner Form einzubauen in das fünfgängige Menü, was ich dort machen werde. Ja, ich werde versuchen, meinen Gemüsegedanken hier aufzugreifen, meine Küchenphilosophie, werde versuchen, die spanischen Produkte dort unterzubringen. Das wird mir auch gelingen, das ist nicht so schwer. Und dann natürlich auch auf Produkte, die typisch sind für Asien, zugreifen.
Aber das klingt jetzt ein bisschen wie, der muss dann eine Dose Sardinen aufmachen und was damit anstellen.
Ja, so ungefähr. Ja, also ich war auch ein bisschen schockiert, als das Paket kam in einer wunderbaren, tollen Holzkiste mit Scharnieren, alles drum und dran. Mach auf, alles Dosen. Naja, also ich muss ja nicht alles nehmen. Ich habe mich dann auf sehr gute Olivenöle beschränkt, auf Würste, Käse, Sardinen, ja, da kann man tolle Sachen machen. Wir werden ein Eis machen aus Ölsardinen, das ist sehr interessant. Auf Sherryessig habe ich mich konzentriert, auf das geräucherte Paprikapulver und daraus werde ich ein Menü kreieren. Ich habe sogar als Gastkoch den Vorteil, ich darf das Menü vorgeben und Dani Garcia wird sich dann danach richten. Die Rezepturen dürfen nicht zu kompliziert sein, denn ich arbeite da mit einer vollkommen fremden Mannschaft, die mich gar nicht kennt. Man weiß ja immer aus Erfahrung, ja, es sind genügend Leute da, aber nicht, dass ich dann nachher selbst Tag und Nacht stehe, um das auch gucken zu können, weil es ist ja auch eine Fläche für mich, um mich zu repräsentieren und dann muss ich auch, das muss ja auch funktionieren. Darf es also nicht so kompliziert sein wie im Restaurant, muss aber schon den Effekt haben. Das macht die Schwierigkeit ein bisschen bei der Wahl, welche Gerichte ich jetzt nehme. Dann wird ein fünfgängiges Menü laufen. Es wird so sein, dass dort voraussichtlich jeden Mittag 70 Gäste erwartet werden, jeden Abend 150 Gäste und das an 7 Tagen. Und das heißt, da muss ich schon intelligente Gerichte machen, dass das auch zu wuppen ist. Ja, das darf nicht zu kompliziert sein.
Soweit Michael Hoffmann, der im Juli im Rahmen der Expo in Shanghai kochen wird. In der nächsten Woche spreche ich weiter mit Michael Hoffmann dann über seinen neuen Garten, seine Leidenschaft für Gemüse und wir gucken uns ein paar der aktuellen vegetarischen Magu-Menüs genauer an. Ebenfalls etwas genauer betrachten wir jetzt ein Gericht, das der neue 29-jährige Chefkoch des Restaurants Vivaldi im Schlosshotel im Grunewald, Volker Fuhrwerk, ab Dienstag auf seiner Karte stehen haben wird.
Das ist ein Müritz-Störfilet mit Imperial-Kaviar. Dann habe ich die getrocknete Fischhaut dazu, eine cremige Feldmelde, rote Beete, einen Limonenschmandschaum, gebratene Kartoffelwürfel und ein bisschen Zitronenpulver.
Auf die Feldmelde kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das heißt, erklär mir das Gericht. Warum haben Sie sich das ausgesucht zum Erklären? Was ist daran spannend für Sie?
Ich habe es ausgewählt, da es aus dem Menü Brandenburg ist, da es regionale Ingredienzien sind. Das Müritz-Störfilet, was hier aus einer Zucht kommt, das ich ein bisschen aufwerte mit Imperial-Kaviar. Zu Kaviar und zum Stör, da passen gut ein paar erdige Aromen dazu. Deswegen habe ich mich für die Feldmelde, die spinatähnlich ist, entschieden. Für rote Beete, die auch so ein bisschen Süße hat. Dazu den Limonenschmandschaum, was so ein bisschen Säure wieder mit reinspielt.
Die Feldmelde kommt woher? Also aus der Region ist es klar. Ist das eigentlich eher ein Unkraut oder...
An sich ist es als Unkraut verschrien, ja. Also es wächst eigentlich überall. Es ist halt zu dem nussigen Geschmack vom Kaviar einfach ein schöner Begleiter. Und es ist was auf dem Boden geblieben ist und was ein pures Aroma hat. Es ist einfach hier in Brandenburg da, ja.
Und ohne Kaviar ging es eigentlich auch?
Ohne Kaviar ging es auch, natürlich.
Das Gericht steht jetzt ab Dienstag auf Ihrer neuen Karte. Aber eigentlich ist es kein sehr saisonales Gericht.
Das ist jetzt mit der Feldmelde schon, die bekommt man halt jetzt im Moment eigentlich bloß. Rote Beete bekommt man mittlerweile das ganze Jahr über, Kartoffeln auch. Aber die Feldmelde gibt es eigentlich bloß jetzt bis zum Ende Sommer und dann findet man die eigentlich kaum noch oder dann geht die auch langsam zugrunde im Herbst.
Küchenchef Volker Fuhrwerk erklärte ein Gericht seiner aktuellen Vivaldi-Menükarte. Und wenn Sie jetzt sagen, das hatte doch aber mehr mit Brandenburg als mit Spanien zu tun, dann haben Sie natürlich recht. Aber immerhin gehört das Schlosshotel im Grunewald in der Berliner Bramstraße ja zu einer spanischen Hotelkette. Jetzt gibt's Tapas. Das finden vielleicht einige nicht sonderlich originell, ist aber sehr spanisch und sehr lecker. Der Hallenser Martin Wolf ist Küchenchef im spanischen Restaurant La Fil in der Wörterstraße Ecke Kollwitzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg, das sich auf diese mehr oder weniger kleinen Appetithäppchen spezialisiert hat. Ich fragte Wolf nach seinen Lieblingstapas.
Mein absoluter Favorit ist natürlich die Pulpo-Tapete, ganz und Fischgerichte, sowie die Austern-Margarete, was ein sehr tolles Gericht ist. Die Berliner Leber, die wir halt hier zum Beispiel interpretieren, ist für mich auch ein super tolles Gericht.
Was ist denn eine Pulpo Tapete?
Eine Pulpo Tapete ist nichts anderes als ein Carpaccio. Wir haben statt einfach nur den Pulpo, wir haben den halt bei einer sehr niedrigen Temperatur, bei 63 Grad, über 4 Stunden einfach nur gar ziehen lassen im Vakuum. Und dann wird aus dieser eigentlichen Pulpo-Urform wird halt eine Terrine gepresst, die wir einfrieren und dann halt hauchfein aufschneiden.
Und wofür entscheiden sich die Gäste mehr? Für die old-fashioned Art und Weise der Tapas oder eher das, was sie dem Ganzen neu abgewinnen?
Also es ist sehr gemixt auf jeden Fall. Das haben wir jetzt festgestellt, seit den 3 Monaten, wo wir jetzt hier sind. Natürlich gibt es wirklich die old-fashioned Favorites, so, die halt wirklich hierher kommen und einfach ihren Ramon essen wollen und ihre Datteln nach wie vor bestellen. So. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch wieder genauso andere Leute, die sich halt wirklich auf diese Tapiblattos mit einlassen und natürlich so die ganzen abgefahrenen Sachen auch probieren. Also es ist sehr, sehr gemischt.
Kommen die Zutaten alle aus Spanien?
Kommen aus Spanien, aber wir haben halt einfach auch versucht, in dem neuen Konzept vom La Fil hier sehr viele regionale Produkte aus Berlin und Brandenburg mit einfließen zu lassen. Wir wollen eine ehrliche, authentische Küche machen mit dem Drang oder mit dem Hang zu was Extravaganten, aber zu einem vernünftigen Preis. Die klassischen Sachen, die werden natürlich bleiben, wie unsere Kroketten, die wir alle selber machen. Aber viele Sachen wechseln halt einfach jahreszeitlich bedingt natürlich.
Wenn ich jetzt lese Tapas Más Grandes, heißt das, dass das eigentlich richtige Gerichte sind?
Es sind schon richtige Gerichte, aber es sind halt keine Gerichte mit Hauptgangcharakter. Ja. Ich sag mal, es sind Zwischengerichte.
Ein bisschen gestolpert bin ich über die Desserts. Die Desserts heißen Tapas Dulces. Mhm. Haben Sie sich das so ausgedacht? Oder eigentlich kannte ich das gar nicht.
Tapas Dulces, genau. Das ist halt ein Begriff, der von uns irgendwo erfunden wurde. Um diese ganze Tapas-Philosophie einfach bis zum Abschluss halt einfach irgendwo durchzuziehen.
Soweit der Küchenchef des spanischen Restaurants La Fil in Prenzlauer Berg, Martin Wolf, über Tapas-Klassiker und neue Spielarten. Sehr gut aufgehoben in Sachen Tapas sind sie übrigens auch im Tauro, direkt am U-Bahnhof Senefelder Platz. Die Tapas sind klasse. Kommende Woche geht es in Aufgegabelt um Gemüse und vegetarische Gerichte und um die Frage, wie viel Geld uns gute Gemüsemenüs eigentlich wert sind. Rainer Veit sagt Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut, kochen Sie gut für sich und für andere.